Ich bin gewissermaßen der Exot in dieser Vortragssitzung und möchte Ihnen ein bisschen etwas über die chronisch thromboembolische pulmonale Hypertension sprechen, die als Krankheit ein bisschen in einem Dilemma steckt. Denn einerseits gehört sie in Expertenhände, das wird auch sehr stark zelebriert, aber die Frage ist halt immer, wie werden diese Patienten überhaupt gefunden, damit sie dann zum Experten kommen. Das sind natürlich dann wieder hauptsächlich die niedergelassenen Ärzte sehr gefragt. Aus Sicht der pH-Welt handelt es sich bei der chronisch thromboembolischen pulmonalen Hypertension um eine von fünf Gruppen, die Sie hier in diesem Schema aus den Guidelines aufgelistet sehen. Also das heißt, Sie haben die Gruppe 1, das sind die typischen PAH, die pulmonal-arteriellen Hypertonie-Patienten. Die Gruppe 2, die häufigste Form der pulmonalen Hypertension, bei denen die eine Linksherzerkrankung haben. Dann assoziiert mit einer Lungenerkrankung, die zweithäufigste Form. Und schließlich die Gruppe 4, die bis vor kurzem alleine die chronisch thromboembolische pulmonale Hypertension war und mittlerweile auch alle anderen Lungenarterienobstruktionen mit einschließt. Aber aus dieser Gruppe, die häufigste Subgruppe wiederum, ist die mit der chronisch thromboembolischen pulmonalen Hypertension. Und dann gibt es noch einen Teil an Patienten, die einfach nicht gut zuordnenbar sind und mit multifaktoriellen Mechanismen, die hat man dann alle in Gruppe 5 verfrachtet. Die Aufgabe des Lungenhochdruckspezialisten ist es, einerseits Gruppe 2 und 3 auszuschließen und weil da wird nur die Grundkrankheit behandelt und die bekommen keine spezifische Lungenhochdrucktherapie, sondern die Patienten, die eine spezifische Therapie bekommen, waren bis vor kurzem immer nur die Gruppe 1 Patienten. Und seit einigen Jahren gibt es auch eine spezifische medikamentöse Therapie für die CTPH. Und die spezifischen Therapien, nur ganz überblickmäßig, beziehen sich auf drei Pathways, die alle etwas mit Vasokonstriktion zu tun haben, nämlich den Endothelin-Pathway, den NO-Pathway und den Prostacyclin-Pathway. Und daraus ergeben sich die drei großen Medikamentengruppen für die spezifische Lungenhochdrucktherapie, nämlich die Endothelin-Rezeptor-Antagonisten, die Phosphodiesterase-5-Inhibitoren und Prostanoide oder es gibt auch mittlerweile eine orale Substanz, die auf diesen Prostaglandin-Rezeptor, auf den IP-Rezeptor geht, pharmakologisch kein Prostanoid ist, aber trotzdem diesen Pathway bearbeitet. So einfach ist es aber de facto nicht und das sieht man auch, dass das Ganze eine Expertensache ist, denn es gibt kaum Guidelines, wo die Therapie dermaßen detailliert aufgeschlüsselt ist. Sie sehen hier die Calciumkanalblocker nur ganz wenigen Patienten vorbehalten, aber dann die großen Gruppen, Endothelin-Rezeptor-Antagonisten, Phosphodiesterase-5-Inhibitoren, die Guanylate-Cyclase-Stimulatoren und die Prostanoide. Und da ist jede einzelne, nicht jede einzelne Substanzklasse, sondern jede einzelne Substanz entsprechend der funktionellen Klasse, das ist in WHO-Klasse bei der pulmonalen Hypertension, das entspricht ungefähr den NYHA-Klassen in der Herzinsuffizienz, nach Empfehlungsgrad und Level of Evidence aufgeschlüsselt. Und diese Tabelle nur für die Monotherapie, Sie haben dasselbe noch für die Kombinationstherapie, für die initiale und auch für die sequentielle Kombinationstherapie. Und da merkt man schon, das ist jetzt nicht für den allgemeinen Internisten gemacht, sondern für den Experten. Und wo es sich auch noch ausdrückt, dass das Ganze, dass es zumindest gewünscht ist, das Ganze in Expertenhänden zu lassen, ist hier dieser Behandlungsalgorithmus, wo an oberster Stelle steht, dass der Patient als erstes ins Expertenzentrum kommen muss, damit diese PAH, in dem Fall die Gruppe 1, überhaupt erst einmal bestätigt wird und dann wird mit der Therapie begonnen und entschieden, wie das weitergehen soll. Aber nicht nur für die Therapie, sondern schon auch für die Diagnostik. Der diagnostische Algorithmus, Sie sehen, wie komplex das Ganze ist und auf welche Dinge man hier achten muss. Auch hier ganz im Zentrum, Refer to PH Expert Center, immer wenn es dann darum geht, die invasive Diagnostik durchzuführen und den Rechtsherzkatheter durchzuführen. Denn die pH können Sie eigentlich nur invasiv diagnostizieren. Also Schätzungen mittels Echokardiographie, pulmonales Druck sind immer nur Schätzungen und solange der Patient nicht mit einem Katheter in der Pulmonalarterie den Druck gemessen hat, es gehört wesentlich mehr dazu, was man da messen muss, ist es nur der Verdacht auf pH, also die Bestätigung der Diagnose pH nur invasiv. Und die Zahl, die über allem steht, sind diese mittlere pulmonalarterieller Druck von 25 mm Hg. Das ist die Grenze. Wenn 25 mm Hg zu finden sind oder darüber, dann handelt es sich um einen Lungenhochdruck. Und dann wird noch weiter unterschieden in präkapillär und postkapillär. Und unsere chronisch thromboembolische pulmonale Hypertension gehört zum präkapillären Lungenhochdruck. Gut. Jetzt einmal ein bisschen spezifischer zur chronisch thromboembolischen pulmonalen Hypertension. Welches pathophysiologische Konzept steckt da dahinter? Es ist im Prinzip relativ einfach. Das Konzept ist, wir haben eine akute Pulmonalembolie. Es kommt zu einer inkompletten Auflösung und Organisation des Embolus. Daraus ergibt sich ein bleibender Verschluss oder eine Stenose der Lungengefäße. Und durch diesen Verschluss eines Teils des pulmonalen Gefäßsystems staut es sich davor und es kommt zu einer Erhöhung des pulmonalarteriellen Drucks. Und dann haben wir schon unsere chronisch thromboembolische pulmonale Hypertension. Und warum ist es so wichtig, sich darum zu kümmern? Dieser erhöhte Druck in der Lunge, mit dem kommt das rechte Herz nicht lange zurecht. Das rechte Herz ist viel schwächer als das linke. Das muss gegen den erhöhten Widerstand pumpen. Es kommt zum Rechtsherzversagen und letztendlich führt das dann zum Tod der Patienten. Wie schaut es mit der Epidemiologie der chronisch thromboembolischen pulmonalen Hypertension aus nach akuter Pulmonalembolie? Dominiert werden diese Zahlen aus großen Lungenhochdruckregistern, wo teilweise CTPH-Patienten alleine drin vorkommen oder gemischt mit PAH-Patienten. Dementsprechend hat man diese CTPH-Patienten und schaut, wie viele davon hatten vorher eine bestätigte Pulmonalembolie. Und das sind 75% in Europa, da würde man sich denken, okay, die Mehrheit, aber es heißt umgekehrt auch, dass 25% der CTPH-Patienten kein bemerktes Pulmonalembolie-Event hatten. Und wenn man sich Zahlen aus Japan anschaut, dann sind das zum Beispiel nur 15-33%. Und das kann sein, dass die Japaner einfach eine andere Population sind oder dass sie zum Beispiel anders zählen. Oder dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Vielleicht 50-50, die einen haben ein erinnerliches Event und die anderen nicht. So wie zum Beispiel bei der bestätigten tiefen Beinvenenthrombose, mein spezifischer Beitrag für die heutige Vortragssitzung, damit ich auch was zur tiefen Beinvenenthrombose sage, also die Hälfte hat quasi eine erinnerliche oder eine bestätigte tiefen Beinvenenthrombose. Aber umgekehrt, nehmen wir an, der Patient hat eine Pulmonalembolie, wie viele dieser Patienten entwickeln dann danach eine CTPH? Auch aus diesen primären PH- oder CTPH-Registern, Sie sehen schon, da gibt es relativ große Schwankungen und es ist dann einfach eine gepoolte Inzidenz geschaffen worden mit 3,4%. Und diese Hauptdaten stammen aus Frankreich und in Frankreich hat man 30.000 Pulmonalembolien im Jahr. Das müssten dann ungefähr 1.000 Patienten sein. Allerdings ist es so, dass in demselben Land die Inzidenz der CTPH ungefähr 6 pro Million Einwohner ist und das ergibt dann nur wenige 100, also so ungefähr 300. Also dürfte da irgendetwas nicht stimmen. Und wenn man das sich wahrscheinlich ordentlicher anschauen möchte, müsste man es umgekehrt machen. Also man nimmt Patienten mit einer Pulmonalembolie, wie in dieser kleineren Schweizer Arbeit, und verfolgt sie einmal nach. Das hat man hier über 2 Jahre gemacht und erhält dann eine Inzidenz von 0,79%, also unter 1%. Und das würde umgekehrt bedeuten, dass wir über 100 Patienten anschauen müssen, möglicherweise bis hin zum Rechtsherzkatheter, damit wir vielleicht einen finden, der dann tatsächlich eine CTPH entwickelt nach einer Pulmonalembolie. Und die Frage ist auch, wann wir das machen, denn die muss nicht immer unbedingt akut oder rasch nach der Pulmonalembolie entstehen. Woraus ergeben sich möglicherweise diese ganzen Diskrepanzen in diesen Zahlen und wie könnten wir das eventuell erklären? Ein Gedankenexperiment. Wir haben einen Patienten mit einer Synkope, der kommt auf die Notfallaufnahme. Er ist tachykard, hypoton, hypoxisch, also würde man als instabil, hemodynamisch instabil bezeichnen, hat Zeichen einer Rechtsherzbelastung und echokardiografisch sieht man einen großen rechten Ventrikel mit reduzierter Funktion. Der schreit schon quasi nach der Pulmonalembolie. Man macht ein Spiral-CT, sieht dort Verschlüsse und hat damit auch die akute Pulmonalembolie de facto diagnostiziert und würde ihn vielleicht sogar lysieren, weil er hämodynamisch instabil ist. Wenn man sich einen anderen Patienten anschaut, hier Echos von einem typischen präkapillären pH-Patienten, dann sehen Sie hier, wie groß der rechte Ventrikel ist, wie groß der rechte Vorhof ist. Die sind normalerweise, rechte ist kleiner als der linke und die verdrängen den linken Ventrikel schon so richtig. Und hier zum Beispiel ein riesiger rechter Ventrikel, der linke ist in der kurzen Achse normalerweise so ein Ring und der rechte ist so groß und der Druck ist so hoch, dass er das Septum quasi zur linken Seite verdrängt. Hier sieht man es noch eindrucksvoller, es bleibt nicht mehr viel über vom linken Ventrikel. Das heißt, wir haben einen schwachen rechten Ventrikel, der pumpt wenig in die Lunge hinein. In der Lunge haben wir einen erhöhten Widerstand, weil es Verschlüsse gibt. Und der linke Ventrikel ist so zusammengedrückt, dass er sich nicht ordentlich füllen kann. Das heißt, der Output aus dem linken Ventrikel ist schon relativ niedrig. Und das führt natürlich zu allen möglichen Erscheinungen, auch zur Synkope. Und die Synkope ist auch ein ganz typisches Symptom und eine ganz typische Komplikation einer ganz normalen chronischen präkapillären pH. Und dementsprechend könnte es sein, dass derselbe Patient gar keine akute Pulmonalembolie hat, sondern eigentlich eine chronisch thromboembolische pulmonale Hypertension. Und die Erstmanifestation, mit der er aufschlägt, ist die Synkope. Und der würde vielleicht sogar lysiert werden, ohne irgendeinen Benefit und nur mit entsprechenden Blutungskomplikationen. Und wir wissen natürlich in diesen ganzen Registern, da geht es dann wieder um die Diskrepanzen, wie sehr ist diese Bestätigung der pulmonalen Embolie tatsächlich korrekt oder handelt es sich einfach um eine CTPH, die mit so einem Event aufgeschlagen ist, man hat halt im Spiral-CT dann die Verschlüsse gesehen. Aber was sollen wir jetzt machen, wenn zum Beispiel ein Patient eine Pulmonalembolie hat und wir wollen nicht zu spät erkennen, dass er eine CTPH entwickelt? Ein Fallbeispiel mit Fragen dann hinten nach. Eine 51-jährige Frau kommt zur Kontrolle 4 Monate nach Pulmonalembolie. Seit kurzem geht sie wegen Atemnot in der Ebene langsamer als ihre Mutter, sagt sie. Sie nimmt Apixaban 5 Milligramm 101. Und die Frage ist, was soll jetzt der nächste diagnostische Schritt sein? Also wie, die könnte eine CTPH haben, wie untersuchen wir sie? Machen wir noch einmal ein Spiral-CT, um zu schauen, ob da noch die Verschlüsse sind, eine Echokardiographie. Machen wir keine weitere Diagnostik, weil wir suchen eh nur nach der Nadel im Heuhaufen oder gleich zum Rechtsherzkatheter, weil die pH kann man nur invasiv bestimmen oder die Ventilationsperfusionsszintigraphie, für manche ein bisschen eine antiquiert anmutende Untersuchung. Vielleicht können wir es ganz rasch mit Handheben machen. Wer wäre für 1? Niemand für 2? Wer würde gar nichts machen, keine weitere Diagnostik, niemand, Rechtsherzkatheter gleich, Ventilationsperfusionsszintigraphie, auch niemand. Also ganz eindeutig, also es, alle, die aufgezeigt haben, machen eine Echokardiographie und das sagen uns auch die neuen Guidelines, die im Vorjahr erschienen sind, über die akute PE, wo auch dieses Follow-up beschrieben ist. Also unsere Patientin hat zum Beispiel hier eine Dyspnoe, und kriegt dann gleich die transthorakale Echokardiographie. Und da soll dann die echokardiographische Wahrscheinlichkeit einer pH abgeschätzt werden und das macht man mit der Flussgeschwindigkeit über dem Trikuspidalinsuffizienzsignal. Also wenn Sie keine Trikuspidalinsuffizienz haben, können Sie es nicht bestimmen. Dann wäre es zum Beispiel hier nicht messbar. Aber da gibt es dann 3 Bereiche. Und da sind sie im grünen Bereich und da im roten und da so dazwischen. Wie kann man sich das vorstellen, dass das funktioniert? Also Sie haben hier den rechten Ventrikel und den rechten Vorhof und die Trikuspidalklappe ist nicht ganz dicht. Und die Geschwindigkeit dieses Jets, wie schnell das Blut da durchpfeift, hängt davon ab, wie groß der Druckunterschied hier zwischen dem rechten Ventrikel und dem rechten Vorhof ist. Und dementsprechend ergibt sich aus dieser Geschwindigkeit des Jets dieser Druckunterschied und das ist einfach hier die Geschwindigkeit mit einer ganz einfachen Formel. Also wenn es zum Beispiel 4 Meter pro Sekunde ist, zum Quadrat sind 16 und noch einmal mal 4 sind dann 64, dann haben Sie schon Ihren Druckgradienten 64 Millimeter Hg. Und das ist der Gradient, da wissen Sie noch nicht diesen Druck, da bräuchten Sie dann noch den Vorhofsdruck, um den quasi dazu zu addieren, aber das ist einfach, das ist entweder 0 oder 5 oder 10, das macht irgendwie das Kraut nicht mehr fett, je nachdem, ob der Patient eher exsekiert ist oder eher volumenbelastet, ist das mehr oder weniger, aber bei 64 ist dann schon egal, ob das 70 sind oder 75. Und wie das geht, echokardiografisch ist ganz einfach, Sie legen hier Ihr Doppler-Signal durch und dann haben Sie oben das Herz dann so und einfach dieses Signal legt man den Cursor hierher und die Echomaschine spuckt Ihnen automatisch die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde aus und den Gradienten ebenfalls automatisch. So dass Sie das gleich umrechnen können, also die meisten operieren mit diesen Gradientenzahlen oder den rechtsventrikulären Druckzahlen und der wiederum ist ja, wenn die in der Systole die Pulmonalklappe aufmacht, gleich groß wie in der Pulmonalarterie und insofern haben Sie dann Ihre Schätzung des pulmonalarteriellen Drucks des systolischen, aber es ist nur eine Schätzung. Ganz so einfach ist es aber wiederum nicht, denn das ist dann nochmal in Bereiche unterteilt und man braucht noch zusätzliche Zeichen bei manchen Konstellationen echokardiografisch, dass tatsächlich eine pulmonale Hypertension vorliegt. Eines haben wir zum Beispiel schon erwähnt, also wenn der rechte Ventrikel größer als der linke ist oder das Septum so verdrängt ist, aber es gibt noch viel mehr, die zum Beispiel hier sich auf die Ventrikel beziehen, auf die Pulmonalarterie oder auf die Vena cava inferior und das rechte Atrium und zwei von diesen drei Kategorien müssen positiv sein, damit Sie das dann erfüllt haben. Was Sie im Durchschnittsecho eigentlich nicht mitgeliefert bekommen, würde ich mal sagen. Was uns wieder im Prinzip in die Expertenrichtung bringt, die das auch ordentlich beurteilen können. Okay, aber wenn das jetzt positiv ist und wir haben hier ein hohes Risiko zum Beispiel, dann ist die nächste Untersuchung der Ventilationsperfusionsscan und mit dieser Untersuchung können Sie die chronisch thromboembolische pulmonale Hypertension tatsächlich ausschließen. Also wenn das normal ist, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit hat dieser Patient keine CTPH. Wenn er nicht positiv ist, dann ist es nach wie vor möglich und dann marschiert der Patient endgültig in Richtung Expertenzentrum. Wie sieht so ein Scan zum Beispiel aus? Also ohne allzu sehr in Details zu gehen, das ist die Ventilation, da sieht man beide Lungenflügel und hier sieht man die Perfusion, da fehlt einfach der rechte. In der invasiven Pulmonalangiografie, die man immer noch braucht für die weitere Diagnostik und Planung dieser Erkrankung, da ist einmal der rechte gar nicht dargestellt, aber auf der linken Seite sieht man, dass nur die Oberlappenarterie funktioniert und Mittel- und Unterlappen sind einfach weg. Und aus diesem Scan kann man beurteilen, dass 75% der Lungengefäßbahn verschlossen sind. Ein anderes Beispiel, dieser Patient hat mehr segmentale und subsegmentale Verschlüsse, also da sieht man überall nur so einzelne Kerben drinnen in den Perfusionsaufnahmen und in der pulmonalis Angiografie ist relativ viel erhalten, aber man sieht hier so Lichtungen, das ist irgendwie entlaubt und das sind quasi diese weiter in der Peripherie gelegenen Okklusionen und scintigraphisch wurde hier ausgerechnet, dass es sich um 35% der Lungenstrombahn handelt. Welcher Patient ist da jetzt besser dran oder schlechter oder ab wann wird das überhaupt relevant? Man sieht hier, dass eigentlich erst ab 50% einer verschlossenen Lungenstrombahn der transpulmonale Widerstand beginnt zu steigen. Also die pulmonale Hypertension entsteht erst bei 50% des Verschlusses. Das ist schon relativ viel. Umgekehrt heißt das, wenn Sie einen Anstieg des Gradienten haben oder des Druckes in der Pulmonalarterie, ist das auch schon relativ weit fortgeschritten. Sie haben schon 50% der Lungenstrombahn verloren. Das ist allerdings sehr mechanistisch, weil hier handelt es sich nur um Patienten mit der akuten Pulmonalembolie. Also da geht es nur um den reinen Verschluss. Wenn Sie zusätzlich sich Patienten anschauen mit einer chronisch thromboembolischen pulmonalen Hypertension, dann sehen Sie, dass die mit weniger Verschluss des Gefäßsystems wesentlich höhere Widerstände in der Lunge entwickeln können, sodass unser Patient 1 mit 75% verschlossener Lungenstrombahn hier eigentlich ganz gut auf dieser Linie liegt, während unser Patient 2 mit nur 35% eine ganz beachtliche pulmonale Hypertension mit einem sehr hohen transpulmonalen Widerstand entwickelt hat. Warum ist das so? Weil es ist ein Unterschied, ob das eine akute Pulmonalembolie ist oder ob sich die CTPH als Krankheit nachher entwickelt. Da geht es dann nämlich nicht nur um diese Verschlüsse mit dem thromboembolischen Material, sondern spielt sich unheimlich viel anderes ab. Also distale Thrombosen, Inflammation, Proliferation, sodass es schließlich zur mehr oder weniger Zerstörung des Lungenstromgefäßbettes kommt, ganz ähnlich wie einer pulmonal-arteriellen Hypertension, das dann auch in diesen plexiformen Läsionen endet. Und man versteht eigentlich nicht, welche Patienten nach der akuten Pulmonalembolie diese Krankheit entwickeln und welche nicht und welche, was da der große Unterschied ist, sodass unser ursprüngliches Schema wahrscheinlich übersimplifiziert ist, besonders hier in dem mittleren Bereich, denn was hier eigentlich hergehört, ist, dass da Faktoren wie Shear Stress, Inflammation, Proliferation, Fibrose, Small Vessel Disease, sogar die Venen, also nach den Kapillaren in der Lunge, können betroffen sein, distale Thrombosen der Lungengefäße und dadurch dann eine progressive Zunahme des Lungengefäßwiderstandes. Und das ist auch mit der Grund, warum Sie nur mit einer normalen Ventilationsperfusionsscan die CTPH ausschließen können. Wenn Sie nur irgendein Segment betroffen haben und da nur irgendeinen Packer drinnen, dann kann es sich bereits um eine CTPH handeln, weil es nicht um diesen einen Verschluss geht, sondern um das Ganze rundherum, was sich sonst noch in den Lungengefäßen abspielt. Eine andere Patientin, 55-jährige Frau, kommt auch zur Kontrolle, 4 Monate nach Lungenembolie. Anamnese ist unauffällig, bis auf eine Appendektomie vor ca. 30 Jahren und eine posttraumatische Splenektomie nach Autounfall vor 11 Jahren. Und sie ist völlig beschwerdefrei, nimmt Apixaban. Was machen wir jetzt mit ihr? Gibt es irgendjemanden, der ein CT machen würde? Ein Echo tut nicht weh und Echo, ja, keine weitere Diagnostik? Weil sie beschwerdefrei ist vielleicht, okay, aber die Hände heben sich zögerlich, also ein paar schon, Rechtsherzkatheter, Ventilationsperfusionsszintigraphie. Okay, was sagt uns der Algorithmus aus den Guidelines? Also sie hat keine Beschwerden, sie ist völlig beschwerdefrei. Wie geht es hier weiter? Da steht dann in diesem Feld Assess Risk Factors for CTPH. Und da steckt der Teufel im Detail. Denn diese Risikofaktoren, die wir zum Teil schon von der tiefen Beinvenenthrombose kennen, sind hier aufgelistet. Und in unserem Fall ist es so, dass die Patientin mit ihrer History of Splenektomie ein erhöhtes Risiko hat, eine CTPH zu entwickeln. Das wissen wir an sich seit vielen Jahren und das ist jetzt auch in diesen akuten PE-Guidelines drinnen und sollte im Follow-up mit berücksichtigt werden. Sodass in diesem Fall die Patientin auch wieder zum Echo geht und weiter abgeklärt werden muss, denn es kann quasi die stille Komplikation, wie der Vortragstitel lautet, vorherrschen, obwohl sie asymptomatisch ist und sie entwickelt bereits die CTPH. Gut, also wir haben jetzt die Patienten gescreent, die CTPH gefunden, wie therapieren wir sie? Da gibt es 3 große Eckpfeiler der Therapie, die auch in dieser Reihenfolge gewichtet sind. Als erstes die Thrombektomie. Der Chirurg holt diese mittlerweile mit dem Endothel und den Arterien verbackenen thrombotischen Gebilde heraus in einer sehr schwierigen Operation, was absolutes Expertentum ist, ein sehr hohes Geschick erfordert. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn die Verschlüsse so ganz proximal sind, dass das leichter erfolgt, als wenn sie irgendwo da in der Peripherie sind. Nicht? Also Verschlüsse, die so ausschauen, da kann man gut anpacken und hofft, dass das in der Peripherie nicht abreißt, wenn man das herausholt. Während bei distalen Läsionen, da kommt man im Prinzip gar nicht hin. Das braucht man gar nicht versuchen. Nicht hier sind wieder sehr, sehr große Ausfälle in der Ventilationsperfusionsszintigraphie und man sieht hier schon Abbrüche, also das sollte wie so ein Baum ausschauen und da ist fast gar nichts in der Peripherie mehr zu sehen, aber alles sehr proximal und das sind dann die Gebilde, die herausgeschält werden, ein Operationspräparat und warum das so wichtig ist, dass die Operation immer favorisiert ist, weil das am effektivsten ist bei Patienten, die operabel sind, und diese Lungenhochdruckform ist damit heilbar. Und seit einigen Jahren gibt es immer mehr die Möglichkeit einer Balloon Pulmonary Angioplastie, also die Technik wurde aus den Coronararterien übernommen. Man geht mit einem Draht über die Stenose oder über den Verschluss drüber und schiebt einen Ballon drüber und bläst auf. Das ist zum Beispiel hier so dargestellt. Hier haben wir unser Problem. Zwei Drähte werden hineingelegt, weil es eine Bifurkation ist. Der Ballon wird aufgeblasen und dann ist die Perfusion besser. Wenn das Koronarien wären, würden wir sagen, naja, sehr schön ist das aber nicht geworden. In den Pulmonalarterien kann man sich das nicht leisten, Dilatationen zu machen, die dann wirklich ein ganz schönes Ergebnis mit einer glatten Wand haben, weil das Risiko einer Ruptur wesentlich höher ist. Und es reicht, wenn man diese Gebilde so ein bisschen aufknackt, oft sind das sogenannte Webs and Bands, also so netzförmige Gebilde, und ein bisschen aufknacken reicht schon, dass der Lungendruck sinkt, wie ich Ihnen vorher gesagt habe, also 50% der Lungenstrombahn, da fängt der Druck erst an zu steigen. Oder hier ein weiteres Beispiel, das ist quasi schon ein Verschluss und so schaut das danach aus. Es muss kein perfektes Ergebnis sein, dass man den Lungendruck normalisieren kann. Oder hier ein anderes Beispiel, Hauptsache es ist wieder perfundiert. Und der dritte Eckpfeiler ist die Therapie, da gibt es von all diesen Substanzklassen nur eine Substanz überhaupt, das Riociguat, das zugelassen ist für die medikamentöse Therapie der chronisch thromboembolischen pulmonalen Hypertension. Mit einem Trial, dem CHEST-1-Trial, 261 Patienten mit inoperabler CTPH oder die nach einer Thrombendarterektomie immer noch erhöhte Drücke hatten. Und der 6-Minuten-G-Test hat sich unter Riociguat mehr gebessert als unter Placebo. Und was man hier auch sieht, ist, gibt es Zulassungstrials mit ganz wenigen Patienten, 261, also in der letzte große Herzinsuffizienz-Trial, der zu einer Klasse 1-Indikation geführt hat, waren 8.442 randomisierte Patienten. Nicht hier haben wir 261 und der Trial hat 3 Jahre gedauert, wurde vorzeitig abgebrochen wegen Mortalitätsbenefit. Und hier machen wir 6-Minuten-G-Test nach 16 Wochen bei 261 Patienten. Aber es ist eine seltene Erkrankung und das wird immer als Argument geführt, dass es sehr schwierig ist, große Outcome-Trials zu machen. Wie gesagt, das ist das einzige Medikament, das momentan zugelassen ist dafür. Und der Behandlungsalgorithmus für die CTPH beinhaltet diese 3 Therapieformen, wobei die Thrombendarterektomie Treatment of Choice ist, wenn der Patient operabel ist. Wenn er nicht operabel ist, BPA, Medikamente, Kombination davon. Und es wurde auch Rechnung getragen, dass der Patient zwischen diesen Therapieformen hin und her geführt werden kann und auch alle Optionen eventuell haben kann. Ja, zusammenfassend kann man sagen, die CTPH ist die Komplikation einer akuten PE, aber die muss nicht immer bemerkt worden sein, also die kann symptomatisch sein oder auch still, also wahrscheinlich die Hälfte aller Patienten hatten nie ein dokumentiertes akutes PE-Event. Die CTPH ist selten. Sie ist paradoxerweise, also sie ist unterdiagnostiziert, aber paradoxerweise auch von der Inzidenz nach akuter PE wahrscheinlich überschätzt. Und das Screening nach akuter Pulmonalembolie hängt ab von den Symptomen des Patienten, aber die Risikofaktoren bei den asymptomatischen Patienten müssen beachtet werden, wenn man es richtig machen möchte. Und der nächste Schritt ist dann quasi die Echokardiographie, Abschätzung, ob tatsächlich eine pulmonale Hypertension vorliegen könnte. Und dann der Ventilationsperfusionsscan, wenn der normal ist, ist es ausgeschlossen, dann hat der Patient einfach etwas anderes. Und die Therapie, diese 3 Eckpfeiler, Thrombendarterektomie, Ballon, Angioplastie und momentan nur dieses eine Medikament Riociguat. Vielen Dank.